Wir kommen ja aus einer Woche oder einem Wochenende, wo uns Johnny Foote gedient hat. Wir haben viele Impulse, mega Ermutigung bekommen. Gott hat Menschen einzeln gedient und das war eine ganz tolle Zeit. Und doch ist es wichtig, dass wir nicht da stehen bleiben, sondern dass Gott uns Verständnis gibt, wie wir mit diesen Dingen umgehen, die er uns zu uns spricht. Und heute heißt mein Thema Gott beim Wort nehmen. Das finde ich ganz aktuell. Ja, Gott beim Wort nehmen, ihm nachjagen. Und wir haben heute Morgen eigentlich schon in der Anbetung sind wir hineingegangen in diesen Raum, wo wir das bekannt haben, was Jesus für uns getan hat und dass wir nicht auf diesem Status quo stehen bleiben wollen, sondern wir wollen durchbrechen, was Gott gesagt hat, dass wir das auch tatsächlich sehen. Und viele von uns, ich eingeschlossen, erleben nicht all die Dinge, die Gott in seinem Wort sagt. Und das ist ein Spannungsfeld, in dem wir immer wieder stehen, ja. Da gibt es Ängste, da gibt es Probleme, da gibt es Sorgen. Und wir beten für Kranke und sie werden nicht gesund. Und wir haben sogar für Kranke gebetet und sie sind gestorben. Ja, ist denn Gottes Wort nicht wahr? Das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Und wir, ich empfinde auch immer, wir als Deutsche, wir geben uns sehr schnell mit dem zufrieden, was wir an Grenzen erleben. Ja, wir kommen und meinetwegen, Leute gehen zum Arbeitsamt und sie klopfen und sagen, ich will eine Arbeit haben. Kriegst eine Absage nach der anderen, dann ist es halt so, wirst du frustriert. Du kommst nicht durch, du kriegst nicht deine Arbeit, die du möchtest. Bleibst du nicht trotzdem dran? Wir müssen dranbleiben. Ja, und wir haben immer wieder Dinge, wo wir auch die Grenzen so akzeptieren. Wir lassen uns so schnell abwimmeln, ja. Auch in unserem Verstand, in unseren Gedanken. Dann stehen wir da und sagen, es ist halt so. Bin ich traurig? Ja, ich muss mich irgendwie reinfinden. Ist Gottes Wort dennoch wahr? Ja, es ist wahr. Und der Herr möchte, dass wir im Glauben aufstehen und wachsen. Wofür kämpfen wir wirklich? Das ist unsere Frage. Wenn wir glauben, dass Gott mehr hat, dann müssen wir dafür kämpfen. Das ist ein Gebot, das der Herr uns gibt. Wenn wir da stehen bleiben und in diesen Dingen verharren, dann werden wir nicht stehen bleiben, sondern sinken. Wir werden sinken. Aber Jesus, mit ihm zusammen werden wir Siege erringen. Er ist treu. Wir haben das gerade gebetet. Jesus, du bist derselbe. Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Das steht in Hebräer 13, Vers 8. Er ist derselbe. Und ich möchte mit uns mal anschauen, wie das den Aposteln erging. In der Apostelgeschichte 4, da waren Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und sie wurden sehr eingeschüchtert, bedroht und bedrängt, nicht mehr von Jesus öffentlich zu reden. Und zwar nachdem Heilungen geschahen, nachdem Gott sich erwiesen hat als treu und alle haben gesehen, wie großartig Gott ist. Und dann gab es richtig Druck. Da habe ich mich so für mich gefragt, wollen wir wirklich das, was Gott will? Dann geht es erstmal richtig zur Sache. Weil es ist eine Konfrontation, wenn Gott Heilung gibt. Es ist eine Konfrontation, wenn sein Reich durchbricht in unserer Stadt, dann müssen wir uns auch geistlich warm anziehen, weil der Herr hat für uns Dinge vorbereitet und das bedeutet, dass der Herr uns auf eine andere Ebene hebt, mit ihm zu kämpfen und dass der Herr uns auf eine andere Ebene hebt, auch das Feld zu behalten, was er uns geschenkt hat. Schauen wir uns an, Vers 17, Apostelgeschichte 4, wie das mit Petrus und Johannes weiterging. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, sagen die Pharisäer, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Vers 19, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber bedrohten sie noch mehr und entließen sie, da sie nichts fanden, auf welche Art und Weise sie sie bestrafen sollten, um des Volkes willen. Denn alle verherrlichten Gott um dessen Willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, als dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Wir merken, es geht hier um einen Menschen, der ein spektakuläres Wunder erlebt hat. Und das haben alle mitbekommen. Die Situation in Jerusalem hat sich durch eine Heilung dramatisch verändert. Wir wissen, dass die Gemeinde Jesu schon entstanden ist am Pfingsttag. Aber hier ging es weiter. Und die Menschen erlebten, dass Jesus immer noch aktuell regiert, dass er der Herr ist. Durch die Gemeinde wurde das bekannt. Und das gab Druck. Das gab Widerstand. Aber was haben die Apostel getan? Sie ließen sich nicht aufhalten, sie ließen sich nicht einschüchtern. Gebet ist der Schlüssel und sie gingen. Lesen wir mal weiter in Vers 24 oder 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren nach Hause in die Gemeinde und verkündeten alles, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Vers 24, sie aber erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Die Apostel kamen nach Hause in den Raum, wo sie zu Hause waren, in die Gemeinde. Und sie haben alles berichtet. Sie haben es nicht runtergekehrt, sie haben es nicht ignoriert, sondern sie haben es erstmal eins zu eins berichtet, was hier passiert war. Die ganze Story. Und die haben eine Menge erlebt. Diesen Druck, das ist nur mal ganz kurz angerissen. Ich glaube, sie haben wirklich Verfolgung erlebt. Ihnen ging es richtig schlecht. Aber darum ging es nicht. Sie haben überwunden. Und dann haben sie gesagt, Gemeinde, wir wollen gemeinsam mit einer Stimme zum Herrn durchbrechen. Das heißt in Einheit, hier steht mit einer Stimme. Wie geht das? 3000 Leute. Mit einer Stimme, so ähnlich wie wir heute Morgen im Lobpreis zusammenstanden, ja? Wir haben auf Jesus geschaut, wir sind durchgebrochen. Jesus hat etwas in unseren Herzen bewirkt und das ist das, was wir gemeinsam haben, was uns eins macht, was uns verbindet, nämlich unser gemeinsamer Glaube an Jesus, ja? Und dann haben sie Gott ihr Herz ausgeschüttet und haben das alles gesagt. Das will ich jetzt hier nicht lesen, das führt zu weit. Aber sie haben diese ganzen Bedrohungen, was geschehen war in der Vergangenheit, Gott einfach entgegengeworfen und haben gesagt, ja, wurden bedroht. Und sie erhoben ihre Stimme. Und Vers 29 bis 31 wollen wir mal weiterlesen. Das sind so geniale Schlüsselverse. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst. Zur Heilung, das Zeichen und Wunder, für mich in Klammern, noch mehr geschehen, noch mehr, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Eine geniale Story. Happy End. Und dann fing es erst richtig an. Es ist so gut. Sie haben zum Herrn gerufen. Herr, gib uns Freimütigkeit. Bestätige dein Wort mit Zeichen und Heilungen und Wundern. Wollen wir das auch? Wir wollen das als Gemeinde. Wir wollen das sehen. Heilungen, Zeichen und Wunder. Das Gottes Wort kraftvoll bestätigt wird. Dass wir nicht mal sporadisch eine Heilung erleben. Ja, das ist toll und wir geben Gott die Ehre. Aber das ist nicht der Normalfall. Gott möchte, dass wir wirklich ihn noch mehr erleben und noch mehr, dass der Standard der Bibel auch in der Apostelgeschichte normal wird. Glauben wir das überhaupt? Kann Gott das heute noch tun? Er kann und er möchte. Aber da gab es einen Weg bis dahin, dass das in der Gemeinde geschehen ist. Und das hat mit Gebet und mit der Fülle des Heiligen Geistes zu tun und dass sie ihren Gott kannten. Sie wussten, dass sie sich hundertprozentig auf ihn verlassen können. Und bei Gott ist es wirklich so, dass er hält, was er verspricht. Bloß da gibt es Dinge, die wir nicht verstehen, die scheinbar unauflösbar sind für uns, die wir nicht nachvollziehen können, dass eben das Gebet nicht durchdringt oder wir das so lange warten müssen, bis die Heilung kommt, bis die Gebetserhörung kommt und die Kraft reicht nicht aus. Aber es gibt Schlüssel dafür, dass wir dranbleiben können, bis wir es sehen. Erstens müssen wir Gott kennen, wie er tatsächlich ist. Wir brauchen eine Vision von Gott, wie er tatsächlich ist. Wir brauchen eine Vision von seinen Verheißungen, die er selbst in unser Herz legt. Der Heilige Geist ist dafür zuständig, dass er seine Worte in uns hinein transportiert, dass wir Offenbarung bekommen. Wir haben das heute auch gesungen, wir stehen auf. Keine Angst, ich bin nicht allein. Ja? All diese Dinge, diese blockieren uns nämlich richtig durchzubrechen. Und Gott möchte, dass wir durchdringen und da ein Verständnis haben, der Herr steht bei mir. Ich stehe gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir das noch nicht haben, dann dürfen wir uns danach ausstrecken, dass wir mehr von ihm bekommen. Gott möchte unsere Herzen mit seiner Liebe ergreifen. Und er möchte sich uns vorstellen und seine Pläne uns vorstellen. Nun hat Gott schon einiges gesprochen. Und auch so ein prophetisches Wort ist einfach nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was er vorbereitet hat. Ja, das meiste spricht er zu unseren Herzen durch sein Wort, während wir ihn suchen. Aber nachfolgende Zeichen und Wunder gehören zu Gottes Plan. Wisst ihr warum? Wir haben das hier gelesen. Es ging darum, dass Menschen sehen und hören, dass Gott gut ist. Ja? Menschen sollen sehen und hören, dass Gott gut ist. Und das geht um die Bekräftigung von dem Wort Gottes durch Zeichen und Heilung und Wunder. Gott möchte sein Wort bestätigen. Er möchte sich offenbaren, auch den Menschen, die ihn nicht kennen, als der, der alles kann. Jesus will retten und befreien. Er will heilen. Er will wiederherstellen. Das ist wirklich sein Wille. Und er ist dafür gestorben. Er lebt. Und er möchte uns herausreißen aus all den Lügen und Zweifeln und Kleinglauben, die uns bedrücken und klein halten wollen. Das ist der Plan des Feindes, dass er uns runterdrückt, dass wir klein sind, dass wir Gott nichts zutrauen. Das ist der Plan des Feindes. Aber der Plan von Jesus ist, dass wir aufstehen, dass wir gemeinsam für die Sache des Herrn kämpfen. Gott hat das Beste in der Geschichte bis zum Schluss aufgehoben. Das erkennen wir schon bei der Geschichte mit dem Wasser zu Wein. Ja? Jesus hat das verwandelt. Der beste Wein kam zum Schluss. Und so ist es auch. Der Wein ist ja auch ein Bild für den Heiligen Geist. Ja? Und wir sind am Ende der Geschichte angelangt. Das glauben wir. Jesus kommt bald wieder. Und das Beste kommt zum Schluss. Und der Heilige Geist, er möchte auf alle Menschen kommen. Auf alles Fleisch. Er hat es gesagt. Und er hat es schon vor 2000 Jahren gesagt. Und er möchte auch nach Deutschland kommen. Er möchte zu uns kommen. Die Zweifel, sie müssen unter unsere Füße. Und Jesus wird uns dabei helfen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Glauben wir das noch? Du kannst ein Zeugnis sein in dieser Welt. In Markus 16, Vers 15 bis 20, da geht es auch um die nachfolgenden Zeichen. Da war Jesus kurz bevor er in den Himmel fuhr und er sprach zu ihnen, Vers 15, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist sein Auftrag auch an uns. In Vers 17 heißt es, und diese Zeichen aber werden folgen denen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und jetzt kommt es, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Amen. Und wir wollen dabei bleiben. Wir werden für die Kranken beten. Wir werden in dem Auftrag Jesu nicht aufhören, nicht innehalten, sondern wir werden das erleben, dass Menschen frei werden von Ängsten, dass Menschen frei werden von Druck und Belastung und von Dingen, die sie gar nicht wissen, was sie da tun. Jesus ist der Herr, der Menschen frei macht, auch heute. Und er möchte dich und mich gebrauchen. Das ist eigentlich kein großes Ding, sondern du gehst getrieben vom Heiligen Geist in den Dingen, die er vorbereitet hat. Ohne ihn, wir wissen es, können wir nichts tun. Aber mit ihm können wir alles. Vers 19, da heißt es, der Herr aber wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und er setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch sie mit darauffolgenden Zeichen bestätigte. Wieder darauffolgende Zeichen. Gottes Wort soll kraftvoll verkündigt werden. Und meine Erfahrung ist immer, Menschen draußen, die Jesus nicht kennen, die erleben, wenn wir anfangen, mutig zu werden, Zeichen und Wunder. Weil Gott lässt sich nicht lumpen. Gott wird es immer tun, dass er sich bestätigt, dass er sein Wort bestätigt. Und wenn du mutig bist und sagst, hey, nur mal so, kann ich für dich beten? Ja? Dann wird Gott dein Gebet in die richtige Richtung bringen. Diese Kühnheit des Heiligen Geistes, sie komme auf die Gemeinde in Jesu Namen. Der Heilige Geist, er wartet darauf, uns noch mehr zu erfüllen. Diese Sehnsucht und den Hunger in uns aufstehen zu lassen, dass wir uns nicht mehr mit dem zufrieden geben, was wir gerade sehen. Stillstand ist Rückschritt. Das ist wirklich so. In Jesaja 62, Vers 6 und 7, da heißt es, ich habe Wächter auf die Mauern gestellt, die Tag und Nacht. Keinen Augenblick schweigen werden, bis Gott Jerusalem wiederherstellt, bis Gott auch die Gemeinde wiederherstellt und herrlich macht. Das ist auch ein Schlüssel, das Gebet. Ihr Lieben, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen haben wir gesehen, wie liebe Geschwister, die hoch im Alter waren, die Beter waren, die zu Jesus gegangen sind. Wir sind dankbar, dass sie jetzt beim Herrn sind. Aber wir sind auch traurig, weil Beter nicht mehr da sind. Weil Menschen, die Gott berufen hat, zu beten. Und wir sind alle berufen dazu. Aber ältere Menschen haben auch ein bisschen mehr Zeit. Beten wir, dass wir mehr freigesetzt werden, auch zu beten. Lasst uns die Lücken schließen. Lasst uns aufstehen und die Lücken schließen und sagen, ja Herr, Ich trete in die Lücke von Joachim. Ich trete in die Lücke von Christine. Ich will aufstehen und noch mehr beten. Diese Lücke ist geschlossen. Wir stehen auf der Mauer und wir beten, bis du alles tust, was du dir vorgenommen hast, auch für unsere Gemeinde, auch für unser Leben. Lasst uns einreihen in die Schar der Beter. Und ich weiß, wir sind alle geknechtet mit Zeitdruck, mit Beschäftigung. Wir haben alle ein richtig starkes Limit, mehr oder weniger. Aber jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Der Herr kann mit uns und will großartige Dinge bewirken. Müssen wir alle erst alt werden, um zu beten? Nein, nein, nein. Jesus will uns heute und hier gebrauchen. Wirklich, wirklich. Wir haben keine Ausreden dafür. Gebet ist doch einfach der Schlüssel, dass wir mit Gott reden, dass wir mit ihm leben. Müssen wir alles allein bewältigen? Nein. Gott ist da, der mit uns kämpft. Das ist Gebet, dass wir mit ihm leben, dass wir mit ihm durchgehen, dass wir den Heiligen Geist einladen. Es ist nicht schwer. Du musst noch nicht mal auf Toilette gehen, um alleine zu sein. Der Herr lebt in dir. Du kannst diese Beziehung in der Unterrichtsstunde haben. Du kannst die Beziehung haben überall, wo du stehst. Wenn du an der Kasse bist, überall kannst du es tun, weil Gott hört dein Innerstes, den Schrei deines Herzens. Er weiß all diese Dinge. Du brauchst eine Vision, wie groß Gott ist. Das ist mein Punkt Nummer eins. Aber der zweite Punkt ist, wenn du weißt, was er dir aufs Herz gelegt hat, wenn du weißt seine Verheißungen, dann fang an zu beten. Dann fang an, dass es durchbricht. Dann steh auf und sag, ich will nicht stehen bleiben in den Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Ich weigere mich, diese Gedanken zu denken, dass meine Erfahrungen gleich sind mit Gottes Wort. Das wäre für die Christen Irrsinn, ehrlich. Wir brauchen diesen Glauben, dass Gott größer ist als unsere Erfahrungen. Er ist größer. Er ist größer. Und ich glaube auch, dass wir Gott traurig machen, wenn wir das tun. Wenn wir ihn herunterdividieren auf unsere Ebene. Ja, wer ist denn Gott in deinem Leben? Deshalb ergreife das, was Gott dir zeigen will. Suche sein Herz und dann bete die Dinge aus, die er dir gezeigt hat. Wir beten im Glauben, nicht aus eigener Kraft, sonst würden wir ja unsere eigenen Gedanken beten und das wäre sehr schlecht. Wir beten im Glauben mit dem Heiligen Geist. Aus der Offenbarung seines Wortes heraus, seine Verheißungen, wo Gott sich doch selbst festgelegt hat, er ist das Ja und Amen auf jede Verheißung, auf jedes Versprechen, das in seinem Wort ist. Gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er alles tut. Durchbrüche, Durchbrüche, Durchbrüche. In 2. Chronik 7, Vers 14, das sind Schlüsselverse, die wir, viele von uns kennen. Da heißt es, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht, dann werde ich hören vom Himmel. Genau. Dann werde ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Welch ein Schlüssel! Er wird sogar unser Land heilen, wenn wir als Gottes Volk aufstehen und ihn suchen. Aber uns auch demütigen und beten. Das ist der Schlüssel, dass wir uns demütigen. Und Gebet ist Demut. In Hebräer 10, Vers 19 bis 23, da lesen wir, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns, Jesus, eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch und durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Jetzt hören wir gut zu. So lasst uns hinzutreten. Lasst uns hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen. In voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt. Und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Halleluja. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Da steht erstens, lasst uns hinzutreten zu Jesus. Lasst uns. Das ist eine Aufforderung an die Gemeinde. Lasst uns zu Jesus hinzutreten. Und zwar mit Freimütigkeit. Jesus hat schon die Tür aufgemacht. Der Weg ist frei. Wir dürfen einfach zu ihm kommen. Das ist ein Geschenk. Und wie sollen wir zu ihm kommen? Da ist A, mit wahrhaftigem Herzen. Lassen wir uns ehrlich sein, nicht nur alles ignorieren. Schönes Gesicht auftun und sagen, mir geht's toll, alles supi. Lass uns ehrlich sein vor dem Herrn, mit wahrhaftigem Herzen. Und zweitens, in voller Gewissheit des Glaubens. Wir wissen es, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Das ist der Grund, warum wir im Glauben gewiss sein können. Weil wir wissen, dass wir einen treuen Gott haben. Und diesen Glauben will Gott in uns wiederherstellen. C, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Wir haben das vorhin gesungen, dass sein Blut uns frei gemacht hat. Unsere Herzen, wenn wir es zulassen, dann kommt Gottes Gegenwart und setzt uns frei von aller Art des bösen Gewissens. Wenn wir ehrlich zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen, haben wir Gewissheit im Glauben und er reinigt uns vom bösen Gewissen, von allem, was nicht in Ordnung ist, was zwischen uns und Gott, zwischen uns und Menschen steht. Er will uns frei machen. Das bedeutet auch, dass wir auch zu den Menschen gehen, die wir verletzt haben, wo etwas zwischen uns steht, dass wir zu ihnen gehen, dass wir uns entschuldigen, dass wir uns demütigen, aber dass der Herr kommt mit seiner Gegenwart und unser Gewissen frei macht. Sein Blut ist in der Lage, unsere Gewissen frei zu machen. Glaubt ihr das? Den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist das Wort Gottes. Das Wasser, das uns rein macht, das uns wäscht. Das ist wie ein Spiegel jedes Mal neu, dass wir sein Wort sehen. Okay, ich lasse mich waschen. Ich bin wieder gereinigt. Tag für Tag. Wir duschen auch jeden Tag. Besonders im Sommer, ne? Wir müssen uns auch waschen, unsere Hände. Nicht nur einmal am Tag. Aber dass wir uns waschen im Wort Gottes. Das ist so wichtig. Das ist das Einzige, was uns eine Reflexion gibt. Das Wort Gottes. Wir brauchen eine Reflexion für unser Leben. Und das kriegen wir nicht in der Welt. Wir kriegen das durch Jesus. Und dann heißt es, und lasst uns festhalten. Unwandelbar das Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Weil wir wissen, dass seine Verheißungen Ja und Amen sind. Festhalten heißt festhalten. Gottes Wort festhalten. Seine Verheißungen festhalten. Nicht loslassen, festhalten. Festhalten, sein Wort festhalten. Jesus, du hast gesagt, ich schaue auf dich. Deine Worte sind Ja und Amen. Wir brauchen eine Herzenshaltung, die Gottes Wort willig, demütig aufnimmt, bejaht, wie Jesus selbst. Denn Jesus ist ja das Wort. Und Gott beim Wort nehmen, das heißt Glaube. Gott beim Wort nehmen, ihm vertrauen. Das bedeutet, sich selbst zu verleugnen, sein Wort bejahen. So entsteht Glaube. Nichts lernt der Mensch langsamer. Wer anfangen will, Gottes Wort zu glauben, muss aufhören, sich selbst zu glauben. Wer Gott uneingeschränkt Recht gibt, muss sich selbst und seinem eigenen Ich absolut Unrecht geben. Wer Gott vertrauen will, muss sich selbst misstrauen. Wer Gottes Weisheit und Wesen gewinnen will, muss die eigene Weisheit und das eigene Wesen verlieren. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Was ich selbst jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das hat Paulus gesagt. Das soll unser Gebet sein. Lasst uns Gottes Verheißungen festhalten. Und dann heißt es, lasst uns Acht haben, zur Liebe und zu guten Werken einander anzureizen. Acht haben auf uns selbst, aber Acht haben auch auf unsere Mitgeschwister, dass wir füreinander einstehen, uns ermutigen, uns trösten, auferbauen, ermahnen und füreinander beten. Wir brauchen einander. Wir sind ein Leib. Lasst uns beten, dass wir die Werke, die Gott vorbereitet hat, sehen, dass er uns sie zeigt und dass er uns in sie hineinführt. Verheißen ist es ja schon, Epheser 2, Vers 10. Er hat Werke vorbereitet, dass wir darin gehen können. Der Daniel Kallauch, der hat mal ein Lied geschrieben, das fällt mir immer wieder ein Kinderlied, ja. Was Gott gesagt hat, tut er auch. Was Gott verspricht, bricht er nicht. Und das ist so ein Ohrwurm. Was Gott gesagt hat, tut er auch. Was Gott verspricht, bricht er nicht. Genau. Er hat es gesagt, ein für alle Mal. Und er wird sich nicht ändern. Jesus ist derselbe. In Hebräer 10, Vers 35, da lesen wir, werft nun eure Zuversicht nicht weg, eure Unerschrockenheit, eure Freimütigkeit, werft sie nicht weg. Warum? Es hat eine große Belohnung, denn ausharren und dranbleiben oder festhalten habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr Gottes Willen getan habt, die Verheißungen erbt, die Verheißungen davontragt. Oder die Verheißungen in Besitz nehmt. In Besitz nehmen können wir uns vorstellen. Gottes Verheißungen in Existenz bekommen und sehen. Was heißt es in Vers 37? Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende, er wird kommen und nicht säumen. Natürlich kommt Jesus wieder, es ist auf ihn hier gemünzt, aber auch Gott wird kommen in seinem Wort und es bestätigen. Noch eine Weile, eine kleine Weile und Gott wird kommen. Auf ihn ist Verlass, auf sein Wort ist Verlass und er wird nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Sind wir gerecht? Ja, Jesus hat uns gerecht gemacht. Wollen wir auch so leben, dass wir im Glauben stehen? Da heißt es, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Jesus ist ganz Mensch. Und auch er hat eine Seele und es kann traurig sein, wenn wir uns zurückziehen und seine Verheißungen nicht treu sind. Lasst uns nicht den Heiligen Geist betrüben, indem wir aufgeben, indem wir loslassen. Indem wir uns selbst und unsere großen Sorgen und Berge höher sehen, als Gott wirklich ist. Lasst uns durchbrechen zu ihm. In Joel 2, Vers 12, da lesen wir, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten und mit Weinen, mit Klagen und zerreißt euer Herz, nicht eure Kleider und kehrt zu eurem Gott und Herrn, denn er ist gnädig und barmherzig. Gnädig und barmherzig. Aber wir sollen zu ihm aufrichtig kommen. Und das ist ein Aufruf in Israel gewesen an Gottes Volk. Das ist nicht nur für einen. Für das ganze Volk ist der Aufruf da gewesen. Kommt, er ist gnädig und barmherzig. Zerreißt eure Herzen, kommt. Verzichtet auf Dinge, sucht ihn von ganzem Herzen. Mit Klagen. Und das dürfen wir ihm auch sagen, Herr, ja, wir waren untreu. Ja, wir waren kleingläubig. Ja, Dinge sind passiert, wo wir traurig sind. Ja, Herr, aber wir kehren zu dir zurück. Wir geben nicht auf. Wir schauen auf dich. Du bist gnädig und barmherzig. Wenn wir Vers 17 weiterlesen und die Priester und die Diener des Herrn sollen sagen, Herr, blicke doch mitleidig auf dein Volk und gib dein Erbteil nicht der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sie spotten. Das war über Israel in der schwierigen Zeit, aber auch über Gottes Volk. Wir können das heute genauso anwenden, können sagen, Herr, die Leute glauben doch nicht mehr an Gott. Die Gemeinde Jesu ist ein schwacher Haufen. Die spotten doch nur über uns. Aber wir können Gott genauso sagen, Herr, gib deinem Volk nicht der Verhöhnung preis, dass sie über uns lästern. Wozu soll man unter den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Und wie antwortet Gott? Da eiferte der Herr für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Das ist typisch Gott, oder? Gott reagiert jedes Mal so, wenn wir zu ihm kommen. Jedes Mal. Und in Joel 3 lesen wir weiter und danach wird geschehen, dass Gott, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, er wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Das gilt für Israel, auch in diesen Tagen besonders. Gott hat etwas Wunderbares für sein Volk vor, dass er sich ihnen offenbart und alle, die zu ihm rufen, gerettet werden. Aber er hat es auch vor für seine Gemeinde, für diese Stadt, für unser Land. Alle, die den Namen des Herrn ausrufen werden, werden gerettet werden. Aber ohne den Heiligen Geist ist das nicht möglich. Wir brauchen eine Ausgießung des Heiligen Geistes, diesen Hunger, dass die Gemeinde betet, dass der Heilige Geist sich neu über Wittenberg, über Deutschland ausgießt und dass wir ihn erleben. Und bis wir das erleben, bleiben wir treu und dran. Da war Elia. 3,5 Jahre hat es nicht geregnet. Die Leute waren verzweifelt, besonders der König. Und er wurde verfolgt. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, nachdem er sich als Gott seinem Volk erwiesen hat, wir kennen die Geschichte, es wird regnen. Er hörte ein Rauschen. Wir können das mal aufschlagen, 1. Könige 18, Vers 41 bis 46. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf und iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Da hat Elia was gehört. Er hat schon das Geräusch gehört vom Rauschen des Regens. Und Ahab, Vers 42, zog hinauf, um zu essen und zu trinken. Aber was hat Elia gemacht? Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Er sagte dem König, es wird regnen, iss und trinken, freu dich. Aber er selbst hat was ganz anderes gemacht. Er ist diesen beschwerlichen Weg auf den Berg gegangen. Er hat nicht losgelassen. Er hat gesagt, ich habe eine Last auf mir. Ich habe es gehört. Du hast gesagt, es wird regnen. Und jetzt werde ich Gottes Angesicht suchen. Wir wissen, auf dem Gipfel des Berges, da sieht man kaum dann Menschenmassen, ja, sondern da ist man allein. Und das hat er auch getan. Er hatte nur seinen Knecht mitgenommen, der ihm da behilflich war. Und zwar sollte er immer Ausschau halten nach den Wolken, ob es denn schon wirklich so weit ist. Es war nach 3,5 Jahren nur Sonne, es gab da keine Wolke am Horizont. Er legte sein Gesicht zwischen seine Knie und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes. Und er steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf und sag es zu Ahab. Spanne den Wagen an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Wenn Elia nach dem 5. Mal aufgegeben hätte, wäre der Regen nicht gekommen, obwohl er das Rauschen schon gehört hat. Versteht ihr die Botschaft, die dahinter steht? An sein Volk. Geben wir zu schnell auf, wenn Gott nicht hört? Hören wir beim 1. Mal auf zu beten? Lassen wir uns entmutigen? Oder machen wir es wie Elia? Diese Haltung, die er da hatte, sein Gesicht zwischen die Knie, das ist eine typische Haltung für Geburtswehen. Wie Frauen in der orientalischen Zeit auch da standen und gepresst haben und gebetet haben und diese Wehen veratmet haben. Genauso hat Elia das empfunden, mit dem Heiligen Geist zusammen dafür zu beten, bis es durchbrach. Er hatte gehört, dass es regnet. Und der Regen ist ein Bild für das, was der Heilige Geist tun will. Er hatte gesagt, ich gieße aus den Frühregen und den Spätregen. Wir sind ja eher in dieser Zeit des Spätregens, wo wir das sehen wollen, dass Gott kommt mit seinem Heiligen Geist und ihn ausgießt über alles Fleisch, über die Menschen um uns herum. Und Elia ist dran geblieben. Aber Elia hatte im Vorfeld eine Vision. Ich erinnere uns daran, erst brauchst du eine Vision, danach kannst du beten und dann musst du festhalten, bis du durchbrichst und dann können wir es sehen. So ist es. Und diesen Weg, den können wir nicht umkehren, sondern wir müssen wirklich diese Tippeltappeltour gehen, um das zu erreichen und zu sehen, was Gott vorbereitet hat. Wenn die Leute, die Apostel, bevor Pfingsten der Heilige Geist kam, vielleicht nach 7 Tagen wieder nach Hause gegangen wären und nicht 10 Tage gewartet hatten, bis der Heilige Geist kommt, hätten wir dann hier Pfingsten oder die Gemeinde wäre nicht gekommen. Ja? Sie blieben dran und suchten den Herrn und wussten, Gott hat ein Versprechen gegeben. Jesus hat nämlich gesagt, wartet, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann werdet ihr gehen und meine Zeugen sein. Ohne den Heiligen Geist geht es nicht. Der Herr möchte uns ermutigen, dran zu bleiben und zu warten und währenddessen einfach für ihn in Treue zu leben. Wir können nicht nur warten, indem wir Däumchen drehen, sondern er will, dass wir in einer wachen Haltung vor ihm sind. Warten in dem Sinne, dass wir trotzdem Dinge tun. Aber dass wir nicht loslassen seine Verheißung, dass wir immer auf ihn schauen. Gott hat auch gesagt, wir sollen den Tag der kleinen Anfänge nicht verachten. Das ist etwas, es ist ein Geheimnis, das Gott uns gegeben hat. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann können wir jubeln und der ganze Himmel jubelt über einen Menschen, über einen Sünder, der Buße tut. Das sagt Jesus schon, ja? Und die Wolke, die war so groß wie die Hand eines Mannes. Das war nicht viel. Man hätte auch sagen können, oh, ist nicht weiter, das ist, ich würde sagen, ein Schatten oder so, ja? Das ist keine Wolke. Aber das war die Wolke, aus der dann Regen kam. Und es ist auch so, wenn wir Probleme haben und Gott zu uns spricht, dann gibt er uns vielleicht nicht sofort ein Wunder, sondern er gibt uns ein Wort. Versteht ihr das? Eine Verheißung. Das ist wie die Hand eines Mannes. Das ist ein Wort. Aber dann können wir damit gehen und sagen, Herr, du hast es gesagt. Ich habe es gehört. Und ich werde es sehen. Und dann beten wir, bis es durchbricht. Und wir müssen nicht alleine beten. Sicher auch für unsere eigenen Belange. Aber wir sind Gemeinde. Wir stehen füreinander und wir beten dafür, auch als Gemeinde, dass Gott sich verherrlicht. In der Gemeinde und durch die Gemeinde in dieser Stadt und Region und überall da, wo wir zu Hause sind. In Epheser 3, Vers 20, da heißt es, ihm aber, der über die Maßen mehr tun kann, als wir erbitten oder begreifen können, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Er kann mehr tun, als wir uns vorstellen. Er ist größer. Und er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns mutig sein Wort suchen, beten und festhalten, bis wir es in Existenz sehen. Amen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du dieses Werk in uns tust. In unseren Herzen, persönlich, in der Gemeinde. Herr, du kennst all diese Probleme, du kennst unser Herz. Du weißt, wo wir innerlich stehen. Aber du bist ein Gott, der es schafft, in uns etwas zu bewirken und durch uns, Herr, was für uns einfach den Rahmen sprengt. Du bist größer als unser Herz. Du bist größer, Herr, als alles, was wir gerade erleben und wo wir durchgehen müssen. Und Vater, wir beten, dass wir dein Angesicht sehen. Wir beten, dass du deine Worte freisetzt, dass du, Heiliger Geist, zu uns sprichst und dass du uns Mut und Glauben schenkst, während wir dich suchen. Dass wir deine Worte empfangen und dass du uns die Kraft gibst, festzuhalten, bis wir das Erbeten haben. Danke, dass du größer bist. Und dass du die aufrichtest, Herr, die schwach geworden sind. Dass du die ermutigst, Herr, die in Krisen stehen. Dass du ihnen zeigst, dass du immer noch derselbe bist, Jesus. Wir geben dir unsere Herzen. Wir geben dir unser Leben, Jesus. Damit du Größeres tust, als wir verstehen. Wir geben dir unsere Gemeinde, Jesus. Und wir bitten dich, dass du dein Werk tust. Das, was du dir vor Grundlegung der Welt vorgenommen hast, dass du es tust, um es auszuführen. In Jesu Namen. Amen.